Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum letzten Info dieser Woche auf Rabe. Heute beschäftigen wir uns in erster Linie mit einem Thema, nämlich das AKW Betznau. Das Risiko auf einen Erdbebenunfall würde heruntergespielt, sagen Experten. Mit rechtlichen Schritten wollen Anwohner jetzt das AKW Betznau außer Betrieb nehmen. Wir sprechen mit einem der Experten. Mitverantwortlich für das gefährliche Spiel mit dem Feuer sei die Schweizer Atomaufsichtsbehörde ENSI, sagen Kritiker. Und darum geht es im zweiten Beitrag zum Thema AKW Betznau.
Es ist das größte Risiko, das wir haben in der Schweiz. Es gibt kein anderes Risiko, das die Schweiz vernichten kann. Aber die AKWs können das, wenn sie in die Luft gehen. Und ich meine, wir haben hier eine bösartige Truppe von Beamten am Werk, die außerordentlich parteilich sind. Also eine Pflichtverletzung im ganz groben Stil.
Das sagt der Energiepolitiker Rudolf Rechsteiner über die Schweizer Atomaufsichtsbehörde. Warum er dem ENSI Verantwortungslosigkeit vorwirft, hören Sie im Interview mit dem Basler Altnationalrat. Und am Schluss der Sendung tönt es dann bitterböse im Radioblog.
Es ist höchste Zeit, dass ein Umdenken stattfing. Die Schweiz sich als das präsentiert, was sie sei, ein exklusiver Club, wo nicht einfach jeder rein darf. Wo an Grenzen strenge Tönnkontrollen stattfing. Was sei die Geschichte, die wir zu erzählen haben? Und nicht gegen das Märchen vor humanitären Tradition. Wir müssen auf niemanden Rücksicht nehmen, sind wir gesagt. Im Staatssekretariat für Migration. Wir müssen niemanden schonen. Die Wahrheit zählt.
Der Schriftsteller Guy Kneta erzählt über einen seltsamen Auftrag für einen Text. Am Mikrofon begleitet durch die Sendung Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Je kleiner das Risiko auf ein riesiges Erdbeben ist, desto kleiner ist das Risiko auf eine hohe Verstrahlung bei einem darauffolgenden Atomkraftwerkunfall. Nach diesem Prinzip legt das Gesetz Grenzwerte fest, wie sicher ein AKW sein muss. Ausgedrückt wird das Ganze in sogenannten Millisievert, das ist die Maßeinheit für Strahlendosen. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat, kurz ENSI, ist verantwortlich dafür, dass die entsprechenden Grenzwerte eingehalten werden. Halten sich die Energiekonzerne nicht an diese Vorschriften, erhalten sie keine Bewilligung für das Betreiben eines AKWs. In der Regel interpretiere das ENSI diese Bestimmungen meist im Sinne der Energiekonzerne und kaum im Sinne der Sicherheit der Bevölkerung. Das ist ein vielgehörter Vorwurf Atomenergiekritischer Organisationen. Greenpeace, die Schweizer Energiestiftung und der Trinationale Atomschutzverband haben nun den Ingenieur und Atomexperten Markus Kühni beauftragt, die Anwendung der Grenzwerte beim ältesten AKW der Welt, dem AKW Betznau im Kanton Aargau, unter die Lupe zu nehmen. Seine Erkenntnisse führen dazu, dass Anwohner und Anwohnerinnen von Betznau nun rechtlich gegen das AKW vorgehen. Ich wollte von Markus Kühni wissen, was für Erkenntnisse er gemacht hat.
Unsere Erkenntnisse sind, dass der Erdbebennachweis von Betznau hohe Dosis ergeben haben und nach dem Gesetz ist diese nicht zulässig und das AKW müsste außer Betrieb genommen werden. Nun hat aber das ENSI den falschen Dosisgrenzwert angewendet und es trotzdem durchgewinkt und darum läuft es weiter. Und jetzt haben wir einen rechtlichen Fall aufgesetzt, wo wir diese Rechtmäßigkeit abprüfen können.
Wenn Sie jetzt Recht erhalten vor Gericht, vielleicht dann erst vor Bundesverwaltungsgericht oder vor Bundesgericht, die ganze Sache kann sich noch Jahre hinziehen, müssten wir jetzt warten bis zu diesem Zeitpunkt, dass Betznau ausgeschaltet wird?
Also zunächst ist das ein Gesuch, das wir an das ENSI stellen. Das ENSI könnte jetzt zum Schluss kommen, oh ja, wir haben hier einen Fehler gemacht. wir kommen zum gleichen Schluss und dann die rechtlichen Konsequenzen auch durchziehen. Das wäre die erste Variante. Vielleicht würde dann die AXPO als Betreiberin von Betznau dagegen Beschwerde erheben, dann ging es auch lange, bis dann wieder die Rechtskräftigkeit erreicht würde. Das kann ich nicht abschätzen. Aber wenn das ENSI sagt, nein, wir haben Recht, ihr habt nicht Recht, dann geht es so, wie Sie gesagt haben, dann kann das noch lange dauern und geht durch alle Instanzen.
Wenn wir jetzt konkret diese Gefährdung anschauen, diese Grenzwerte, die offenbar nicht eingehalten werden oder interpretiert zugunsten der Energiekonzerne werden, was würde passieren, wenn es so ein Riesenerdbeben geben würde? Was würde das für die Bevölkerung bedeuten?
Also ich möchte einfach betonen, es gilt nach unseren rechtlichen Abklärungen eigentlich ganz klar der Grenzwert 1 Millisievert. Und das ENSI wendet fälschlicherweise den Grenzwert 100 Millisievert für diesen Fall an. Also 100 Mal das größere Risiko. Man weiß auch von der Auswirkungen nach der wissenschaftlichen Untersuchung der Strahlen, der ionisierenden Strahlung, dass beispielsweise bei 100 Millisievert, also dem Grenzwert, den das ENSI fälschlicherweise braucht, würden ungefähr jeder Hundertste verzögert sterben. Man weiß, nach einigen Jahren bis Jahrzehnten bekommt man Krebs und stirbt daran. Jeder Hundertste im Durchschnitt würde etwa sterben. Bei Mädchen im Kleinkindalter kann das auch jedes Zwanzigste sein. Also wir sehen die Unterscheidung, ob man jetzt eben 100 Millisievert oder nur 1 Millisievert nimmt, was korrekt wäre. Das spielt eine große Rolle. Und AKW Betznau weist jetzt Dosiswerte aus, die bis zu 78 Millisievert gehen, also keine Lappalie. Und das betrifft jetzt zum Beispiel die Kleinkinder. Also wir bewegen uns hier natürlich wirklich in einem Bereich, wo es um ein reales Risiko geht. Und ich möchte sagen, unser Rechtsfall geht jetzt wirklich nicht nur ganz spezifisch um das AKW Betznau. Wir möchten natürlich grundsätzlich, dass das ENSI seine Tätigkeit richtig ausführt und dass die Schweizer Gesetze angewendet werden, und zwar korrekt.
Jetzt werden sich wahrscheinlich auch die Energiekonzerne auf den Standpunkt stellen, wir schalten diese Kernkraftwerke sowieso in den nächsten paar Jahren aus, und wir sprechen hier von einem Erdbebenrisiko 1 zu 10.000, also Erdbeben, die kaum je passieren würden in den nächsten paar Jahren. Was erwidern Sie darauf, Herr Kühn?
Also zunächst einmal stimmt das eben leider nicht für Betznau. Die AXPO hat angekündigt, dass sie ihr AKW länger als 60 Jahre betreiben will. Normalerweise werden die Erlaubnis für den Langzeitbetrieb in 10 Jahrestranchen erteilt. Das heißt, wir sprechen dann von 70 Jahren Betriebszeit insgesamt und noch von 25 Jahren von heute aus gesehen. Und wenn wir jetzt das 10.000 jährliche Risiko nehmen, und das gilt eben pro Jahr, 1 zu 10.000 pro Jahr, und das dann multiplizieren mit 25, dann kommen wir eben zur horrenden Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, von 1 zu 400. Also die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 400, dass das eintritt, dieses Szenario mit dem Erdbeben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist das ein horrendes Risiko für so einen Unfall.
Sagt Markus Kühni, Ingenieur und Atomexperte. Er hat den AKW Betznau-Bericht in Zusammenarbeit mit verschiedenen Umweltorganisationen verfasst. Den Bericht gibt es im Internet auf der Seite von Greenpeace. Den Direktlink finden Sie auf rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info.
Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat, kurz ENSI, reagiert auf die Vorwürfe auf seiner Webseite. Es wende die schweizerische Gesetzgebung nicht falsch an. Die Vorwürfe treffen nicht zu. Das Vorgehen der Nuklearaufsichtsbehörde würde von verschiedenen Bundesstellen sowie weiteren Fachgremien gestützt. Immerhin verspricht das ENSI, die Vorwürfe zu prüfen. Wenn das ENSI Versprechungen macht, dann schüttelt ein Mann nur den Kopf und regt sich auf. Rudolf Rechsteiner ist Energiepolitiker mit Leib und Seele. Der ehemalige Basler SP-Nationalrat engagiert sich seit vielen Jahren für erneuerbare Energien. Er ist Vizepräsident des Trinationalen Atomschutzbundes, einer schweizerisch-französisch-deutsch-atomenergiekritischen Organisation, und er ist ein großer Kritiker des ENSI. Warum er sich wegen dem Ensi oft in Rage redet, erklärt er folgendermaßen.
Ja, ganz konkret kann man es zusammenfassen, das Ensi schützt die AKWs und nicht die Bevölkerung. Das ist die Schlussfolgerung, die wir aus den vielen Mängeln bei den bestehenden Atomkraftwerken ziehen müssen. Und bei der Praxis des Ensi, dass man, wenn eine Gefährdung neu erkannt wird, dann ist plötzlich auch das AKW resistenter. Das heißt, man ändert dann alle Parameter so, dass man am Schluss nichts tun muss. Die AKWs laufen immer weiter. Das Ensi hat da sehr ausgeklügelte Methoden entwickelt, wie man die Bevölkerung ruhig stellt, indem dass man zuerst mal immer auf die Forderungen eingeht. Also man sagt, ja, man macht eine Untersuchung. Allerdings geht dann das häufig viele Jahre. Also ich nehme das Beispiel Erdbebensicherheit. Dort hat man 1998 begonnen, das zu überprüfen. Und bis jetzt hat man keine Resultate vorzuweisen. In dem Sinne, dass man hat schon herausgefunden, dass die nicht sicher sind. Aber weil einem die Ergebnisse nicht passen, hat man gesagt, ja, wir brauchen da noch eine Vertiefungsstudie und es kommt eigentlich nie zu einem Entscheid, der die Betreiber zwingen würde, im Notfall eben abzuschalten, weil die Anforderungen nicht erfüllt sind.
Die Forderung nach mehr Erdbebensicherheit kommt ja nicht von ungefähr, weil die letzte große Atomkatastrophe geschah nach einem Erdbeben in Fukushima in Japan. Gibt es denn auch Parallelen zu Japan, wenn man das Handeln der Schweizer Atomschutzbehörde ENSI anschaut?
Es gibt ganz eindeutige Parallelen. Also die Schweizer, das ENSI macht alle Fehler, die die Japaner auch gemacht haben, als Fukushima eingetreten ist. Und in Japan muss man die Berichte lesen, die die Untersuchungskommissionen veröffentlicht haben. Da geht ganz klar daraus hervor, dass man seit 2002 von dem Risiko eines Tsunami und eines Erdbeben ganz genau gewusst hat. Man hat auch ungefähr die Höhe des Tsunami abgeschätzt und man hätte dann eigentlich Fukushima schließen müssen. Aber man hat das nicht gemacht, sondern man hat einfach Arbeitsgruppen eingesetzt und die haben 10 Jahre lang einfach Forschungen gemacht über Tsunami-Risiken. Und in der Zwischenzeit hat man Fukushima immer wieder mit neuen Betriebsbewilligungen ausgestattet, obwohl man gewusst hat, dieses Risiko hat man unterschätzt. Es gab keine Katastrophenvorsorge. Konkret heißt das dann eben, wir nehmen den Unfall in Kauf. Und das ENSI funktioniert haargenau gleich.
Gibt es denn auch Beispiele für andere Kernkraftwerke? Sie haben jetzt aufgezeigt bei Betznau, dass das ENSI mit der Erdbebensicherheit nicht so genau nimmt. Gibt es denn auch Beispiele bei anderen Schweizer Kernkraftwerken?
Ja, ich denke, der Paradefall ist hier Mühleberg, wo das ENSI auch unter dem Druck des Bundesverwaltungsgerichtes eine ganze Anzahl Auflagen gemacht hat. Hat gesagt, Mühleberg muss man nachrüsten, verfügt nicht über eine redundante Notkühlung, weil eben die Wassereinläufe verstopfen können. Man hat dieses Problem gesagt, man wolle das lösen. Und dann ist etwas Seltsames passiert. Dann haben die Betreiber gesagt, ja, wir schließen 2019. Und dann hat man alle die Auflagen und Fristen wieder rückgängig gemacht. Also das ENSI hat nicht den Mut, Sicherheit durchzusetzen. Und ich möchte im Zusammenhang mit Mühleberg dann zeigen, wie die Strategie konkret gewesen ist gegenüber den Klägern. Es haben nämlich Anwohner gegen den Weiterbetrieb eine Beschwerde gemacht. Und was hat das ENSI gemacht? Es hat, statt die Beschwerde zu behandeln, hat es die Beschwerde vor Bundesgericht gezogen, hat gesagt, die sind gar nicht beschwerdeberechtigt. Das ENSI hat im Bundesgericht zwar verloren, die sind beschwerdeberechtigt, aber der Fall wurde nicht entschieden bis heute. Man müsste Mühleberg sofort abstellen, weil eben die gesetzlich vorgeschriebene Redundanz fehlt bei der Kühlung. Und das ENSI hat es geschafft, diesen Fall jetzt etwa 3 oder 4 Jahre einfach zu verzögern. Also als Bürger kommt man beim ENSI nicht zum Recht. Es ist eine organisierte Parteilichkeit zugunsten der AKW-Betreiber. Und ich meine einfach, dass diese Leute sind, das ist kriminell, weil es geht hier um Leib und Leben. Es ist das größte Risiko, das wir haben in der Schweiz. Es gibt kein anderes Risiko, das die Schweiz vernichten kann.
Rudolf Schlechtsteiner, Sie werfen dem ENSI Parteilichkeit zugunsten der Energiekonzerne vor. Das ENSI ist eine öffentliche Behörde. Die Bevölkerung hätte das Recht, Einsicht in Akten zu kriegen, die es gibt. Warum wird das nicht gemacht?
Ja, wir haben ja die Akten verlangt jetzt im Fall von Betznau und wir haben es auch in Mühleberg erzielt. Aber wie gesagt, das ENSI publiziert die Akten nicht von sich aus. Das sind ganz schwierige Recherchearbeiten, wenn man die genauen Zahlen und Vorschriften und die Erfüllungskriterien und so weiter recherchieren will. Deshalb haben wir ja diese technischen Experten angestellt, damit sie diesen Fall analysieren. Und ich meine, es geht hier wirklich um unsere Zukunft. Deshalb stellt das ENSI diese Akten nicht einfach ins Internet, weil es ist existenziell. Stattdessen hat das ENSI ganz viele PR-Leute, die uns jeden Montag mit irgendwelchen Blabla bedienen, mit ausgefeilten Sicherheitslügen, würde ich jetzt mal sagen, und die wichtigen Dinge, die versteckt man. Und das geht auch nicht.
Sagt Rudolf Rechsteiner, der ehemalige SP-Nationalrat und Energiepolitiker, ist Vizepräsident des Trinationalen Atomschutzverbandes. Mehr Informationen zu dieser Organisation gibt es im Internet unter www.atomschutzverband.ch. Auch dort finden Sie weiterführende Dokumente zu den aktuellen Vorwürfen gegen das AKW Betznau, aber auch Hintergrundmaterial zum umstrittenen, störungsanfälligen, grenznahen französischen AKW Fessenheim.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages und gehen gleich noch mal kurz ans UNA-Festival in der Grossen Halle. Gestern organisierten verschiedene Aktivistinnen und Aktivisten des UNA-Festivals eine Aktion mit Booten. Sie bastelten kleine Holzboote und verteilten sie in der ganzen Berner Innenstadt. Sie wollten damit auf das Sterben von Migranten und Migrantinnen im Mittelmeer aufmerksam machen und ihre Solidarität mit den Flüchtlingen ausdrücken. Die psychiatrischen Institutionen des Kantons Bern sollen privatisiert werden auf Anfang 2017. Also schon in gut anderthalb Jahren sollen die drei Institutionen privatisiert sein. Das teilte der Berner Fürsorge- und Gesundheitsdirektor Philipp Begenu heute mit. Im Vordergrund stehen dabei Einsparungen von über 30 Millionen Franken. Die dafür benötigten Massnahmen seien zwar sehr einschneidend, aber verkraftbar, sagt der SP-Regierungsrat Perenou. Ein klares Indiz dafür, dass diese Privatisierung nicht so schmerzlos sein wird, zeigte sich gestern schon. Dann wurde bekannt, dass der Direktor der psychiatrischen Dienste im Seeland, Laszlo Pataki, seine Stelle aufgibt. Offenbar will er das massive Sparprogramm nicht mehr mittragen. Apropos Sparprogramm, gestern gab die Finanzdirektorin des Kantons, die BDP-Regierungsrätin Beatrice Simon, bekannt, Bern werde in den nächsten Jahren schwarze Zahlen schreiben. Dank dem von bürgerlicher Seite verordneten Sparprogramm gehe es dem Kanton so gut. Linke monieren, nun sei der Zeitpunkt gekommen, einige schwerwiegende Maßnahmen rückgängig zu machen, zum Beispiel die Kürzung der Krankenkassenprämienverbilligungen. Laut der Wochenzeitung WOTS ist in der Stadt Basel Mitte September eine groß angelegte Armeeübung geplant. 5000 Soldaten und Soldatinnen sollen einen Armeeeinsatz gegen sogenannte innere Feinde üben. Das heißt gegen subversive Schweizer und Schweizerinnen und gegen Flüchtlinge. Gegen die Übung Connex 15 formiert sich Widerstand. Verschiedene Aktivisten und Aktivistinnen wollen unter dem Motto Disconnex 15 kreativ gegen die umstrittene Militärübung mobilisieren. Der für die Übung verantwortliche Divisionär der Armee, Andreas Bölsterli, äußert sich in der WOTS bedeckt. Er wolle nicht zu viel verraten. Es gehe bei der Übung aber auch darum, die Bevölkerung vor Naturkatastrophen und schweren Bahnunglücken zu schützen. Griechenland macht heute wieder einmal Schlagzeilen. Wie verschiedene internationale Medien berichten, tritt der Ministerpräsident Alexis Tsipras zurück und will Neuwahlen. Der linke Politiker will seine Position damit stärken. Er wird selber bei den Wahlen wieder antreten. Der Schritt zu Neuwahlen kam nicht überraschend. In den letzten Wochen konnte die EU-kritische Regierung von Tsipras Syriza-Partei und den Rechtspopulisten nur dank den Stimmen der Opposition ihre Sparpolitik durchbringen. Viele Syriza-Leute verweigerten Tsipras die Gefolgschaft. Mit Neuwahlen will Tsipras wieder klare Verhältnisse schaffen, möglicherweise sogar mit einer absoluten Mehrheit der Syriza. Zum Wetter. Am Wochenende bleibt uns das sonnige Wetter vorerst erhalten. Es wird bis zu 25 Grad warm. Allerdings kann es dann am Sonntagabend kippen, dann gewittert es voraussichtlich. Die nächste Woche beginnt trüb und nass. Das Thermometer zeigt jedoch weiterhin Temperaturen über 20 Grad.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und Zeit für unsere akustische Kolumne. Heute ist die Autoren- und Autorinnengruppe Bern ist überall für den Radioblog zuständig. Guy Kneta mit einem Text über einen Text.
Vom Staatssekretariat für Migration bin ich angefragt worden, eine Geschichte zu schreiben. Für eine Informationskampagne in Afrika. Eine Geschichte, die anschliessend in mehrere Sprachen übersetzt und in einer Millionenauflage in verschiedenen Ländern zu Afrika gratis verteilt werden soll. Möglich sei eine Verfilmung durch einen lokalen Fernsehsender, finanziert von der Schweiz. Erzählen soll die Geschichte, haben sie mir gesagt, im Staatssekretariat für Migration. Die Geschichte vom afrikanischen Auswanderer, der auf Europa geht. In der Schweiz ein Asylgesuch stellt, das abgelehnt wird, dem sie Reise hierher, dem sie das Ungewisse warten über Jahre, und dem sie Rückführung schliesslich mit einem Sonderflug gefesselt und geknebelt, mit Helm auf dem Kopf, eingepackt in dicken Windeln. Eine African Odyssee soll die Geschichte heissen, haben sie mir gesagt, im Staatssekretariat für Migration. Und man wird erfahren, wie der zurückgeschafft in der Heimat empfangen wird, nach seiner Ausschaffung. Von einer hübschen jungen Frau, einer Geliebten, die er verlassen hat für seine Ausreise, und die seither Tag und Nacht auf ihn gewartet hat. Wenn er in der Schweiz schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Frauen, die gut doppelt so alt gewesen wären wie er. Aus welchem Land genau der Auswanderer kommen soll offen bleiben, sodass sich möglichst viele Junge in vielen Ländern damit identifizieren können. Man soll mitbekommen, dass es ihm daheim eigentlich gar nicht so schlecht gegangen sei, dem jungen Mann. Dass seine Familie viel Geld auftrieben hat, für ihn seine Reise zu finanzieren. Geld, das er gescheit gebraucht hat, sich eine Perspektive zu schaffen vor Ort. Und Geld, das umgekehrt verhindert hat, dass er umkehren konnte, sein Scheitern eingestehen, würde ja nicht mit leeren Hängen heimkommen können. Ich soll nichts beschönigen, haben sie mir gesagt, im Staatssekretariat für Migration. Ich soll schildern, auf was für unmenschliche Bedingungen sich einer einlässt mit so einer Reise. Wenn er überfallen wird, wie Frauen neben ihm vergewaltigt werden, wenn er fast ums Leben kommt, bei der Überfahrt über das Meer und nach der Landung in Italien, wo Jugendliche mit dem Messer auf ihn losgehen. Ich soll sagen, wie es in der Schweiz, und er herkommt von unten her an einen Lastwagenbungen über 300 Kilometer Autobahn, wenn er monatelang untätig in einem Luftschutzbunker hockt, bis ihm der Gring dreht und er sich auf nichts mehr konzentrieren kann, mit 20 anderen zusammen, wo es eine einzige Dusche im Durchgang und eine Heizung, die gegen wieder Ausfall, 17 Grad Raumtemperatur, wo es nicht mal ein Schäftchen hat, wo er sein privates Zeug einspiessen kann. Und in der Woche kommt einer vorbei von einer privaten Firma, für ihm 50 Franken in die Hand zu drücken und dann eine Woche lang davon leben müssen. Und noch willkürliche Abzüge zu machen für Depot und Reparatur am Bunker, die gar nicht ausgeführt werden. Ich soll schreiben, was das heisst, 50 Franken in der Woche. Wenn ein Monatsabend für Tram und Bus schon 72 kostet und eine Decke, wenn man nicht früher in der Nacht, kostet auch ihre 50 Franken. Ich soll schreiben, was das heisst, in einer Gesellschaft zu leben, wo die Leute alles haben. Zwei Auto, grosse Wohnungen, Krankenkassen und Demokratie. Und wo man aber nichts davon hat, weil man ausgeschlossen sei, vor allem, weil alles, was man braucht, etwas kostet, wo man sich nicht leisten und nicht arbeiten darf und sich kaum bewegen. Ich soll schreiben, was das heisst, ohne Papier. auf der Strasse angehalten zu werden, vor die Polizei gegangen, wieder eingesperrt zu werden, verurteilt zu werden zu mehrhundert fränkigen Bussen wegen illegalem Aufenthalt und Missachtung vor Ausgrenzung. Was das heisst, Ausschaffungshaft, Beugehaft, wo man eingesperrt sind, monatelang in einer Zelle, die gar nicht gemacht sind für so eine lange Zeit, schärfer bewacht als jeder Schwerverbrecher. Ich soll nichts verschwiegen, haben sie mir gesagt, im Staatssekretariat für Migration. Was für eine Stimmung hier herrscht in der Schweiz gegen die Ausländer und das Asylantenpack. Wie sich bürgerliche Parteien gegenseitig übertreffen, im Stimmung machen gegen die Allerschwächsten. Von der Plakatkampagne soll ich schreiben, wo weisse Schafe ein schwarzes mit den Füßen traktieren und schwarze hängen nach roten Pässe greifen. Und alles in einem Block stehen, der ganz Hass soll ich schreiben, haben sie mir gesagt. Und wie die Armee in Übungen darauf vorbereitet wird, Grenzen zu verteidigen gegen wehrlose Flüchtlingsheer. Weil was nützt die ganze Abschreckung, haben sie mir gesagt, im Staatssekretariat für Migration. Exemplarisch durchgeführt ein paar tausend Leute, wenn sich niemand davon abschrecken, weil niemand etwas davon erfahren. Dann können wir verschärfen und verschärfen und verschärfen, 20 Jahre lang, ohne jeden Effekt. In der Hoffnung, die nächste Verschärfung bringt irgendetwas und dann einzusehen, dass es wieder nicht so sei, dass man sich durch Sand in die Augen streuen, die Bevölkerung verschaukeln, ein paar tausend Leute quälen mit einem riesigen Apparat, einem riesigen finanziellen Aufwand gegen Grundrechtverstoss, der Willkür Tür und Tor aufmacht. Ohne jedes sichtbare Ergebnis. Von all dem wissen wir zu Afrika nämlich nichts, haben sie mir gesagt, im Staatssekretariat für Migration. Die einzige Geschichte, die ich von der Schweiz kenne, sind vielleicht die Heidi oder der Wilhelm Tell, beides Geschichten, die nicht geeignet sind, für Leute abzuhalten. Es ist höchste Zeit, dass ein Umdenken stattfing. Die Schweiz sich als das präsentieren, was sie sind, ein exklusiver Club, wo nicht einfach jeder rein darf. Wo an Grenzen strenge Tönnkontrollen stattfing. Das sind die Geschichte, die wir zu erzählen haben. Und ich gehe das Märchen vor humanitären Tradition. Wir müssen auf niemanden Rücksicht nehmen, sind wir gesagt. Im Staatssekretariat für Migration. Wir müssen niemanden schonen. Die Wahrheit zählt. Seid alle gut.
Das war der Radioblog von Guy Kneta. Die Texte von Ben ist überall. Die Kolumnen, die wir zum Teil hier akustisch spielen, die gibt es immer auch im Journal B, im Online-Magazin auf www.journal-b.ch. An dieser Stelle hören Sie nächsten Freitag den Rabe-Mitgründer und engagierten Anwalt Willi Egloff im Radio-Blog.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Freitag, dem 21. August auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Montag wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über Nordirland, denn vor 10 Jahren erklärte die IRA den bewaffneten Kampf für beendet. Wir schauen, was inzwischen passiert ist. Beigetragen zu dieser Sendung hat Guy Kneta. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.